Hallo und herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Ich habe heute zwei Gäste bei mir im Podcast, und zwar Professor Dr. Sebastian Pioch und Christoph Bornschein. Sebastian Pioch lehrt an der Hochschule Fresenius im Bereich Digital Entrepreneurship und leitet in Hamburg das Innovationslab. Christoph Bornschein ist Gründer und CEO der TLGG GmbH und berät internationale Unternehmen, Marken und staatliche Institutionen bei der strategischen Nutzung digitaler Technologien. Zusammen haben sie das Buch geschrieben Corporate Heroes. So werden Mitarbeiter zu den Intrapreneuren, die Unternehmen in Zukunft brauchen. Wenn du jemand bist, der sich gerne innovativ betätigt, der kreativ denkt, der Ideen hat, der sein Unternehmen weiterentwickeln möchte und von diesem Unternehmen aber gehindert wird, dann ist diese Folge für dich. Woran das liegen könnte und was du tun kannst, das erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Deine Janike. Erstmal herzlich willkommen, Christoph und Sebastian. Ihr habt ja das Buch geschrieben, Corporate Heroes. So werden Mitarbeiter zu den Intrapreneuren, die Unternehmen in Zukunft brauchen. Und die erste Frage an euch ist, wie innovativ sind die Unternehmen in Deutschland?
Es kommt drauf an. Ich glaube, da kann man die ganze Likert-Skala von 0 bis, nein, gar nicht, bis 10 auf jeden Fall. Das gibt es alles, wirklich alles, alles. Und wir haben, glaube ich, auch zu jeder Ausprägung schon Vertreter kennengelernt. Aber du beziehst es ja vielleicht auch auf das Buch. Und da würde ich sagen, die Unternehmen, mit denen wir da diesbezüglich gesprochen haben, waren schon durchaus innovativ. Da kann man ja auch wieder nochmal lange drüber diskutieren, was bedeutet das eigentlich. Aber wir haben uns explizit natürlich Unternehmen rausgesucht, die das schon ganz gut machen, um ja eben unter anderem die Frage zu beantworten, nun ja, was kann man denn als Unternehmen machen, um eben innovativ zu werden bzw. zu bleiben?
Das klassische Phänomen von Ungleichverteilung, was wir mit dem Buch versuchen zu adressieren. Also es ist ja immer gleich. Die, wo du dir wünschen würdest, die wären innovativer, sind es nicht. Und die, wo es vielleicht gar nicht so sehr drauf ankommt in der Industrie, sind es dann einfach aus eigener Überzeugung. Aber alle Konstellationen sind vorhanden. Das ist ja das Schöne und Schlimme an der deutsche Wirtschaft in Anführungsstrichen, sie ist unfassbar divers.
Unterm Strich, habe ich eurem Buch entnommen, kann man aber schon sagen, dass wir nicht zu den innovationsfreundlichsten Nationen gehören, richtig?
Wenn du es dann wieder aggregierst auf so Fragestellungen von Wettbewerbsfähigkeit und so Makroindikatoren, dann muss man das leider attestieren. Es ist nicht so, dass wir, und das ist so wieder höchst aggregierter Zustand, in der Summe das digitalste, innovativste, das am besten aus Innovation Geld verdienste Land dieser Welt sind. Das sind wir nicht. Und um der Frage vorwegzugreifen, warum wir das nicht sind, wahrscheinlich sind wir das nicht, weil wir das schon mal waren. Wir haben so ein bisschen dieses, der Sieger des vorherigen Phänomens. Wir haben in einem Zeitalter gewonnen, was vor dem jetzigen Zeitalter ist, und haben da so Anpassungs- und Übergangsschwierigkeiten, so würde ich das vielleicht beschreiben. Also der Sieger des einen hat Schwierigkeiten, zum Sieger des nächsten zu werden.
Vielleicht kann ich das noch ergänzen. Deswegen sind wir da ja auch so teilweise sehr kritisch. Und was mich angeht, ich würde das schon auch nochmal damit in Verbindung bringen, dass dieses Verständnis von Innovation, innovative Unternehmen häufig immer noch damit kombiniert ist, ja, wie erfindungsreich sind wir denn? Ja, ich habe gerade neulich wieder eine Aussage von Joe Kaeser gehört, der sagte, ja, wir melden ja so viele Patente an wie kein anderer in Europa. Und da hat er auch recht. Aber Patentanmeldungen sind eben nur ein Teilindikator für Innovationen, weil eine Erfindung eben noch keine Innovation ist, sondern eben eine Erfindung. Ja, wir brauchen eben ein Geschäftsmodell. Und da kommen wir nämlich dann dahin, dieses unternehmerische Denken. Und das ist etwas, was wir, ja, glaube ich, wieder lernen müssen, weil wir, ne, um es mit Christoph zu sagen, wir mussten lange nicht unternehmerisch denken. Es hat gereicht, dass wir einfach unglaublich tolle Produkte haben und die sich zum Teil von selber verkauft haben. Und jetzt im Kontext der Transformation müssen wir einfach viele Dinge neu erfinden. Ja? Und da tun wir uns sehr schwer mit.
Der Aufbau eines Intrapreneurship-Mindsets soll ja als größte Herausforderung wahrgenommen werden. So zumindest die Uni Bayreuth.
Ja.
Woran liegt es?
Naja, das liegt genau daran. Ich gehe davon aus, du beziehst dich auf diesen Intrapreneurship-Monitor, den die ja erheben dort. Und das liegt an der Kultur, ja, um jetzt mal wieder so eine ganz präzise Antwort zu geben, ja. Genau, weil es braucht halt einen hochgradig dynamischen und komplexen Vorgang, um aus Ideen Produkte zu machen und daraus Innovationen zu machen. Und das ist ein durchaus komplexer Prozess. Und ein Aspekt davon ist eben dieses unternehmerische Denken, Zielgruppen in die Bemühungen, in den Mittelpunkt meiner Bemühungen zu stellen und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und das ist etwas, was nicht zwingend in der Ingenieursausbildung stattfindet. Das ist nicht das, was zwingend in der Betriebswirtausbildung stattfindet, sondern das muss jetzt gelernt werden. Und Und da kommen noch zwei andere Aspekte dazu. Das Stichwort Ambidextrie, das heißt, das kennen wir auch nicht. Das heißt, wir haben einerseits dieses klassische, diesen Exploit-Modus, also wir müssen um 7 Uhr den Bäcker aufmachen und rechnen zurück, wann wir die Knetmaschine anschmeißen müssen, damit dann die Brote fertig sind. Aber das hat ja nichts mit Innovation zu tun, denn sie entstehen im Explore-Modus. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Modi. Das erfordert andere Arbeitsprozesse, Stichwort Wasserfall versus Agil. Und das braucht auch unterschiedliche Persönlichkeiten, die das gut umsetzen können. Um beides zusammenzuführen, da tun die sich unglaublich schwer mit. Und das hat auch unser Buch nochmal bestätigt.
Das ist eine präzise Beschreibung dessen, was zu beobachten ist. Ich könnte dir jetzt noch eine Makroperspektive dazu liefern. Und die lautet, wenn man 150 Jahre nur noch Verbesserungen einer Erfindung gemacht hat, und so würde man heute auf die Automobilwelt gucken, dann trainiert das eben den Verbesserungs-, nicht den Neuerfindungsmuskel.
Wie sieht denn oder sähe denn eine innovationsfreundliche Unternehmenskultur aus?
Ich glaube, die ist vor allen Dingen eine, die so ein bisschen mehr in einer Welt des Portfolio-Managements denkt. Eine für den Ingenieur schwer auszuhaltende Tatsache ist, dass Innovation funktioniert wie ein chemisches Experiment, nämlich man testet sich ran und scheitert dabei. Was deutsche Unternehmen in ihrem ganzen Sein nicht gut können, ist scheitern, weil am Ende hat Mercedes nicht versucht, das Auto nochmal neu zu erfinden und ist dann dabei nicht erfolgreich gewesen, sondern sie haben es einfach verbessert und wussten ja immer, was schon funktioniert. Du musst tatsächlich dich darauf einlassen. A, der Gedanke, günstig scheitern wird wichtig. Also wie scheiterst du so, dass du nicht alles kaputt machst? Das ist ein, wenn wir schon über Muskeltrainieren sprechen, Muskel, der nicht trainiert ist. Und du musst dieses aus 10 Sachen, die ich ausprobiere, muss die eine, die erfolgreich ist, die Kosten aller anderen tragen, funktionieren. Also du musst insgesamt in diesem Experiment mutiger werden. Und diese Rahmen zu schaffen, diese Felder, auf denen es funktioniert, auf denen du nicht alles kaputt machen kannst, aber trotzdem ausprobieren kannst, indem du weißt, du wirst 9-mal dein Budget versenken, damit das 10. dir 11-mal das Budget zurückbringt. Das ist eine Mentalität, die ist in einer Linienorganisation nicht das, was der natürliche Weg ist, Dinge zu tun. Und da musst du hin. Du musst tatsächlich in diese Grenzen, die du gesetzt hast, die Perfektion, auf die du optimierst, und Ingenieure finden es nicht gut, wenn Dinge kaputt gehen. So ein Geschäftsmodell kann aber mal kaputt gehen, weil es explodiert nichts. Das in so ein Unternehmen reinzubekommen, ist die eigentliche Herausforderung gegen alle Intuition, die ja aufgebaut ist. Also wir sprechen ja nicht darüber, dass das eine besser ist als das andere, sondern es ist einfach ein historisches, eine Intuition ausgeprägt worden, die genau das Gegenteil fordert, was jetzt nötig ist, um echte Innovation zu erzeugen.
Ich würde zwei Dinge noch ergänzen. Das eine ist eben genau, wie kriege ich diese Ambidextrie hin, von der ich ja gerade sprach. Und da ist es eben, da gibt es nicht die eine Lösung. Es gibt doch mehrere Modelle dazu. Aber ich möchte mal mit einem Beispiel das verdeutlichen, wie Bosch das zum Beispiel macht. Die haben so ein Accelerator-Programm und da nehmen die Leute, die zum Beispiel eine Idee haben, komplett aus dem Tagesgeschäft, also aus dem Exploit-Modus raus, und die dürfen sich dann in mehreren Iterationen Vollzeit auf die Entwicklung ihrer Idee konzentrieren. So. Und das hat zwei Effekte. Zum einen, dass sie eben nicht vom Tagesgeschäft abgelenkt werden und komplett eben in diesen Explore-Modus rein dürfen. Und es hat auch einen Wissenstransfer-Effekt, nämlich wenn sie dann wieder zurückgehen in ihre Ureinheit, dann berichten sie ja davon. Und sie berichten auch, dass sie scheitern dürfen. Und sie berichten, was sie gelernt haben. Und das zahlt natürlich auf diese Kultur ein, dass andere Leute auch Lust haben, da mitzumachen. Und das Zweite, was man, glaube ich, ändern muss, ist die Form der Incentivierung. Solange wir es immer noch haben, dass Boni dafür gezahlt werden, dass einfach nur irgendwelche Umsatzziele erreicht werden, dann wird sich so ein Manager möglicherweise nicht dazu durchringen, hochriskante Geschäfte zu fördern, wenn er dadurch doch seinen Bonus möglicherweise gefährdet. Ne, da glaube ich, da muss man auch ansetzen.
Glaubt ihr, dass eine innovationsfreundliche Unternehmenskultur gleichzeitig auch eine mitarbeitendenfreundliche Unternehmenskultur ist?
Naja, es schließt sich nicht aus, gegenseitig würde ich sagen. Die Frage ist eben, was sind deine definitorischen Kriterien für mitarbeiterfreundlich, was nicht mitarbeiterfreundlich? Also ich würde sagen, dass eine nicht innovative Kultur auch mitarbeiterfreundlich sein kann. Aber funktioniert eine mitarbeiterunfreundliche Innovationskultur? Wahrscheinlich nicht.
Warum nicht?
Naja, am Ende ändert sich die Rolle des Einzelnen. Also so, wenn wir daher kommen, nochmal sehr zurück auf dieses Grundprinzip, wie funktioniert ein Industrieunternehmen? Ein Industrieunternehmen fokussiert ja deswegen auf General Management, weil letztlich die intellektuelle Logik ist, die Fabrik, die wir im sehr manifesten als Fabrik haben, bauen wir im Menschlichen nach. Jeder ist ein Rädchen in einem klar definierten Kreis und es kommt aufs Individuum nicht so sehr an, ob das die Maschine sich dreht oder nicht. Ich kann Individuen relativ dynamisch austauschen, die werden sich alle ungefähr gleich verhalten. In der Innovativkultur kommt es tatsächlich auf den Einzelnen dann doch mehr an und das, was er oder sie mit an den Tisch bringt. Und damit hast du einen anderen Fokus auf Menschen, auf menschliche Bedürfnisse. Und so eine Ingenieursorganisation ist gebaut für General Management. Alle können ungefähr das Gleiche. Also kann ich sie alle durchtauschen, jederzeit.
Also ich fand die Frage total interessant. Und mein erster Impuls war auch zu sagen, also es würde sicherlich Sinn ergeben, dass eine innovationsfreundliche Kultur auch eine mitarbeiterfreundliche Kultur ist. Aber ich bin mir da gar nicht so sicher, nur im zweiten Schritt, weil die Menschen oder viele Menschen, um das nicht zu verallgemeinern, die hängen ja so gerne auch diesem Entropieansatz nach. Ja, also wir wollen natürlich mit möglichst wenig Energie möglichst viel erreichen. Das ist ganz klassische Physik. Da sind wir alle gleich so. Aber die Geschichte zeigt uns auch, dass das nicht funktioniert. Das heißt, wir werden natürlich, auch wenn so ein Briefträger natürlich am liebsten sein ganzes Leben lang Briefe tragen möchte, ohne dass sich groß was verändert, ja, er kriegt sein Geld regelmäßig. Und wenn er da jetzt natürlich aktiv über Innovationen nachdenken soll, dann ist das etwas, was er vielleicht nicht so mag. Das heißt, das lesen wir ja auch immer wieder, dass Mitarbeiter aus Angst, ersetzt zu werden, aus Angst, den Status zu verlieren, aus Angst, Fehler zu machen, eigentlich Innovationen teilweise ablehnen, so, weil sie es einfach sich so eingerichtet haben und das gerne auch so hätten, so. Aber da wissen wir nun mal, in unabsehbarer Zukunft wird es keine Briefträger mehr geben. Es wird auch keine Taxifahrer mehr geben. So, das heißt, wir sind ja gezwungen, a priori innovativ zu sein. Ja, und deswegen ist eigentlich beides richtig, meiner Meinung nach. Es gibt Argumente dafür, dass es unfreundlich ist, weil sich Dinge ändern müssen, weil sich Menschen ändern müssen, weil sie nicht in diesem Verharrungsvermögen glänzen dürfen, wenn sie dann in Zukunft einen sicheren Arbeitsplatz haben wollen. Aber der zweite Aspekt, den finde ich eben auch ganz wichtig, dieses Stichwort Sinnhaftigkeit der Arbeit und wann macht mir Arbeit Freude? Und das macht mir eigentlich dann Freude, wenn ich mich einbringen kann, wenn es auch honoriert wird, dass ich sozusagen mitdenke, kreativ bin, das Unternehmen voranbringe. Und dann ist es natürlich wieder überaus mitarbeiterfreundlich.
Ihr beschreibt ja als größtes Innovationshemmnis neben dem Fachkräftemangel, fehlendem Marktwissen und fehlendem Schutzrechtszugang auch den internen Widerstand. Das ist ja so ein bisschen, was du gerade auch angesprochen hast, Sebastian.
Ja.
Ich kenne das super gut von früher. Ich habe ja mal bei einem Automobilhersteller gearbeitet und da wurden dann irgendwann so Aufträge in die Teams gerufen. Wir sollen jetzt irgendwie x Ideen pro Teammitglied entwickeln und ich habe mich dann mit dem Team zusammengesetzt. Ich war überhaupt nicht die Führungskraft, aber dachte, ist eine coole Aufgabe, cooler Wettbewerb, machen wir mal, habe mit dem Team Ideen entwickelt. Wir hatten, keine Ahnung, 30 Ideen oder so und haben die dann in unser Ideensystem eingetragen, woraufhin mich mein Chef zu sich zitiert hat und gesagt hatte, Frau Stör, wissen Sie eigentlich, wie viel Arbeit mir das jetzt macht? Vielen Dank dafür. So, erstmal so einen auf den Deckel bekommen. Wie geht man damit um, wenn es diesen internen Widerstand gibt, weil es ist ja, wie ihr schon sagt, trotzdem notwendig, sich mit Innovationen und neuen Ideen auseinanderzusetzen.
Erstmal glaube ich, vielleicht so eine Reflexion dazu. Ich glaube, es gibt eben auch tatsächlich eine Dissonanz über welche Rolle hat Arbeit für Menschen. Und bei gerade großen Konzernunternehmen, glaube ich, hat man dann auch tatsächlich einfach Leute, die sind da vor allen Dingen für Broterwerb und alles, was links oder rechts davon ist, ist vor allen Dingen erstmal anstrengend. Ich glaube, das ist schon so ein, da ist es schwer ranzukommen, wenn es viele gibt, die darüber hinaus keine Ambitionen haben. Ich verurteile das aber überhaupt nicht. Und ansonsten ist, wenn man das zu der Beurteilung kommt, da gibt es eine Chance, das zu verändern, dann sind eben Netzwerke entlang der ganzen Organisation sinnvoll. Also eine kritische Masse von Menschen, die über Innovationen nachdenken, zu bilden, sich auch über Silogrenzen hinweg zu vernetzen, also nicht irgendwie dieser linearen Hierarchie zu folgen und zu gucken, wo sind Schnittstellen, in denen das möglich wird, die über eine Hierarchie hinaus wirken, weil sonst bist du ja immer in so einem, der Schornstein ist eben, geht nach oben und dann kommst du nicht weiter. Ich glaube, Quervernetzung, Banden bilden, Netzwerke bilden, Innovationsökosystem identifizieren, gerade in so großen Organisationen, die einfach eine systemische Trägheit haben, meiner Meinung nach der einzige Weg, wenn ich es von unten nach oben angucke.
Vielleicht auch da noch eine Ergänzung. Also dieses Problem, was du jetzt gerade beschreibst, das kann man ja ganz klar mit Management lösen. So, ne? Das heißt, der hat natürlich wieder Angst, dass er wieder mehr arbeiten muss. So. Und das, man muss es eben aus dem Tagesgeschäft rausholen. Das sagte ich gerade. Das zu vermischen geht in der Regel schief. Ja. Das heißt, da war schon der erste Fehler. Also das heißt, wenn der, sagen wir mal, sich komplett oder strukturiert nur damit beschäftigen könnte, dann wäre der ja sozusagen wahrscheinlich sogar dankbar, ja, für jede Idee, die da irgendwie dazukommt, so. Aber das sind in der Regel nicht die Abwehrmechanismen, die wirkliche Probleme bereiten, sondern die Probleme bereiten, bestehen halt aus Ängsten, ja. die abzubauen, das ist schon deutlich schwieriger. Das ist auch noch nicht wirklich gut erforscht, was man da machen kann. Da strugglen alle tatsächlich damit. Ja, aber ein Aspekt ist natürlich dieses, den Leuten wirklich Raum geben, Fehler zulassen, eine Fehlerkultur, ne, genau mit diesem Portfolio-Ansatz, dass man sich einfach dessen sicher ist oder sein kann, ja, dass man jetzt nicht permanent Horizont 3 Innovationen produzieren muss, so dass die Erwartungshaltung da eine andere ist. Und dann einfach wirklich, ja, über dieses Portfolio-Konzept wirklich viele Pferde ins Rennen schicken und dann einfach auch sich dessen bewusst sein, dass nicht jedes durchkommt. Das ist ein Aspekt, ne? Also dann aber natürlich gerne auch so kleinere Erfolge feiern, ne? Also wenn dann eine Horizont 1 Innovation dabei rauskommt, da ist mein Lieblingsbeispiel hier von Hans Grohe, die so eine Hundedusche da entwickelt haben, so, ne? Da werden die jetzt nicht 30.000 Arbeitsplätze mitentwickeln. Aber sie sehen, guck mal, das funktioniert, das rechtfertigt diese Daseinsberechtigung, das haben wir auch mal wieder gehört, dass dann diese Innovationsmanager Kostenverursacher sind, dass da viel Neid, viel Missgunst herrscht, viel unser hart verdientes Geld, das blasen die zum, ja. Das heißt, da ist ganz viel Kommunikation auch erforderlich, den Leuten das immer wieder zu erklären, kleine Siege auch feiern, Wertschätzung in alle Richtungen, damit kriegt man das hin.
Ich begleite ja Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Und dabei beobachte ich, dass Menschen, die vielleicht in ihrem Job keinen Bock mehr haben und sich nicht engagieren und keine Lust haben, auch Ideen zu entwickeln und über den Tellerrand hinaus zu gucken, im richtigen Kontext schon dazu Lust haben. Also Christoph, du hattest gesagt, nicht jeder will über den Broterwerb hinaus etwas machen. Es gibt ja die klassische Unterteilung in Job, Karriere, Berufung. Und ich glaube auch, dass alles legitim ist. Also meine Erfahrung ist aber, dass wenn die Sehnsucht nach mehr da ist, diese Lust schon wiederkommen kann, wenn man im passenden Setting ist. Und meine Frage an euch ist, was glaubt ihr oder braucht es eine hohe Selbstkenntnis, um innovativ sein zu können oder zu wollen?
Ich habe da jetzt lange drüber nachgedacht. Also ich glaube, man muss die nicht haben. Ich glaube, es gibt einfach wirklich viele Menschen, aus denen das rausströmt und die das nicht reflektieren müssen. Es ist immer so ein bisschen die Frage von, bist du das einfach oder bist du spätberufen? Und ich glaube, spätberufen ist das wahrscheinlich so. Also so, dann braucht es irgendwie mehr Reflexionen. Ich habe das große Glück, tatsächlich einfach mit Menschen umgeben zu sein, die das sind und das nicht reflektieren müssen. Ich glaube, das ist so ein, gerade wenn wir irgendwie so klassische Konzerne angucken, die schaffen es eben auch, dass jemand, der nicht spätberufen ist, sondern es mitträgt, das im Kontext nicht erlaubt, sich diesen Muskel abtrainiert. Ich glaube aber erstmal, dass mehr Menschen aus sich selbst heraus innovativ sind, als Menschen, die dafür arbeiten müssen. Und das ist dann wieder sehr Kontext.
Ja, wobei ich glaube schon, dass es verloren gehen kann. Also, dass Umfelder explizit auch Menschen mit Ideen bremsen.
Nein, das ist so. Aber ich glaube, das ist so das Bild, was ich davon male und immer gemalt habe, weil ich mich immer gewundert habe, wie oft ich Funktionen gegenüber saß, die deutlich innovativer waren als die Menschen, die diese Funktion bekleideten, ist diese Wahrnehmung davon, dass ganz viele von denen, die wir meinen, ihre Normalmenschjacke ausziehen, wenn sie das Büro betreten und die Normalmenschjacke wieder anziehen, wenn sie gehen. Und ich glaube, das ist ja ein reversibler Effekt. Die sind das schon. Die betreten nur ein Büro, was so aussieht, einen Kontext, der so aussieht, der ihnen gar keinen Platz, kein Incentive und keinen Grund dafür gibt, ihre ihnen innewohnende Innovationsfähigkeit zu benutzen. Kann ich verstehen.
Ja, ich habe auch nochmal parallel drüber nachgedacht. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was du gesagt hast und habe dann nochmal reflektiert, okay, wen kenne ich, wen habe ich begleitet, wie war das bei den Personen? Und ich glaube auch, ja, es gibt innovativere und weniger innovativere Menschen. Ich glaube aber, dass wenn es verloren geht, oder ich glaube, vielleicht formuliere ich es so, dass das passende Setting sehr, sehr hilfreich ist, um es auch ausspielen zu können. Und dass viele Leute nicht im passenden Setting sind und dann sich das wieder zurückerarbeiten können, indem sie den passenden Platz finden.
Ja, und die Frage ist halt, willst du das als Verantwortung des Einzelnen oder als Verantwortung des Settings verstehen? Ich glaube, die Art, wie wir drauf gucken und wie wir vom Buch getrieben sind, ist eben nicht die Verantwortung des Einzelnen, sondern es ist die Verantwortung des Settings, das zu verändern. Also Unternehmen sind es, die reflektieren müssen, ob sie aus der, ich mache es jetzt ganz trivial, Ressource Mensch das rausholen, was sie rausholen könnten, und ob sie nicht tatsächlich gegebenenfalls einen Kontext und ein Setting schaffen, in dem sie das niemals ermöglicht. Die Antwort kann auf der Individualebene natürlich immer sein, dann gehe ich halt. Das ist in einer Welt, in der es jetzt nicht an Talenten und Nachfolge wimmelt, wie unserer, im Zweifel gar nicht die schlauste Antwort aus Unternehmenssicht.
Stimme ich dir zu? Und gleichzeitig gucke ich immer so aus der individuellen Ebene, will ich wirklich darauf warten, dass mein Unternehmen jetzt die Rahmenbedingungen schafft? Und ich habe sehr lange gewartet und habe mich dann zum Gehen entschieden, weil es frustrierend ist.
Und du hast das Wort legitim benutzt. Ich finde es komplett legitim. Es ist makroökonomisch nur leider ein Scheitern der Unternehmen, die das innovative Potenzial und die innovative Kapazität ihrer Menschen ja brauchen.
Wie wichtig würdet ihr die psychologische Sicherheit für Innovationsfähigkeit einschätzen?
Sehr wichtig, absolut. Das ist tatsächlich etwas, wo ich gerade mit einer Kollegin mit Psychologie-Hintergrund ein Forschungsprojekt aufsetzen möchte. Da kommen wir nämlich genau dann daher, weil das ist ja, die Dinge sind ja erforscht, was wir gesagt haben. Was sind so Barrieren für Innovation? Ne? Also Stichwort Ängste und so weiter. Das heißt, du brauchst diese psychologische Sicherheit. Ja? Du brauchst die Gewissheit, dass du scheitern kannst. Du brauchst die Gewissheit, dass du auch in diese Richtung gehen darfst, von der du nicht weißt, ist sie erfolgreich. Ja, also Stichwort. Aber die Frage ist, wie kriegst du diese psychologische Sicherheit hin? Da braucht halt jeder was anderes. Oder das ist eben noch nicht wirklich gut erforscht. Was ist wirklich hilfreich, um den Leuten diese Sicherheit zu geben. Aber dass das definitiv ein Indikator dafür ist, dass sich Menschen dann öffnen, dass Menschen eher bereit sind, ne, über diesen Tellerrand hinauszuschauen, was es, wie es ja so schön heißt, da bin ich mir ziemlich sicher, dass dem so ist. Ja.
Ich würde an der Stelle tatsächlich mal die Antiposition einnehmen, weil ich glaube, dass diese Antwort nur im Konzernkontext wahr ist. Ich glaube, dass gerade in so Startup-Kontexten und Venture-Capital-Kontexten das Gegenteil überprüft wird. Das hat wieder auch sehr mit Menschen zu tun, wie die so drauf sind. Nämlich, dass dieses bewusste Nicht-zur-Verfügung-Stellen der Sicherheit Menschen letztlich kreativer, innovativer und schneller macht. Also der Berlin-Ansatz von Startups ist ja am Ende ein, du kannst immer die Wand sehen, du weißt immer und zwar ganz genau den Tag, an dem du das Geld ausgeben wird, und das setzt eigentlich die Energie frei. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es ein schlechter Innovationsansatz ist. Ich glaube nur, dass es ein Großteil der Menschen, über die wir sprechen, komplett wahnsinnig machen würde, aber ich glaube, dass das schon ein Treiber für massive Innovation ist.
Aber da reden wir ja nicht von psychologischer Sicherheit, sondern von finanzieller Sicherheit.
Ja, psychologisch ist da nicht sicher, weil du bist einfach pleite, wenn der Out-of-Cash-Day kommt.
Klar, aber das ist ja Teil der Kultur. Das heißt, da hat ja gar keine andere Erwartungshaltung. Der Grund, warum Menschen ja sich zurücknehmen, ist, dass eben sehr wohl eine andere Erwartungshaltung da ist, dass eben erwartet wird, wieso, du hast doch jetzt diesen Versuch unternommen und das ist gescheitert. Und deswegen kriegst du das nächste Mal nicht nochmal die Chance. Oder dass Leute dann einfach sich mit ihrer Meinung zurückhalten, weil sie eben ihre Reputation in Gefahr sind. Das ist ja etwas, was mit psychologischer Sicherheit nach meinem Verständnis gemeint ist, dass es eben völlig egal ist, wer sozusagen da, ich sag's jetzt ganz platt, ins Klo gegriffen hat mit der Idee, es ist Teil der Strategie und dran drauf drüber. Beim nächsten Mal haben wir vielleicht mehr Glück. So. Und ich glaube, deswegen würde ich schon sagen, dass das ein Stichwort Teil der psychologischen Sicherheit ist und dann wiederum, wenn das gegeben ist, durchaus auch ein Indikator für eine gute Innovationskultur ist, Innovationsstrategie ist.
Ich war mal mit mir fällt leider der Name nicht ein, so einem Bestseller-Autor in New York, erstens mal mitten in Corona, das war ziemlich absurd. Und der hat ein Buch geschrieben, was die These vertritt, dass wenn du nicht so radikal bist, dass du die Grenze überschreitest, dass du in einem Unternehmen gefeuert werden könntest, dass du nicht innovativ genug bist.
Also ich kann auch eure beiden Positionen nachvollziehen, weil ich glaube, auch wenn du das Gefühl hast, so in 3 Monaten verliere ich meinen Job, wenn jetzt keine gute Idee auf den Tisch kommt, beeinträchtigt das ja auch die psychologische Sicherheit. Es sei denn, ich habe Reserven oder so oder habe keine Lust mehr da zu arbeiten. Noch eine andere Frage. Ihr habt geschrieben, dass es Selbstbewusstsein seitens traditionsreicher Unternehmen braucht, Menschen Raum für ihre Ideen zur Verfügung zu stellen. Warum braucht es Selbstbewusstsein?
Sebastian hat es vorhin schön formuliert. Ich glaube, wir haben eine Kultur, die ist mehrheitlich von Kompetenzsicherung geprägt und weniger davon Neuerfindung von Unternehmen. Und dieses Selbstbewusstsein, also dieses, wir sind uns dessen bewusst, was wir schon haben und springen eins weiter, ist eben nötig, um zu überwinden, dass man alles darauf fokussiert, nur weiter zu existieren. Und investiert in, wir wollen uns verändern, wir wollen besser werden. Du hast Bosch ja als Beispiel gebracht, Sebastian. Bosch ist ja ein Portfolio von Unternehmen, was nie auf dem Punkt stehen geblieben ist, dass sie unfassbar gute Diesel produzieren, sondern immer das Selbstbewusstsein hatte, in neue Märkte mit dem, was sie konnten, zu gehen. Wären sie nicht so selbstbewusst, hätten sie einfach den Diesel verteidigt, was im Ergebnis eine schlechte Idee gewesen wäre.
Genau. Super Beispiel. Vielleicht kann ich das noch ergänzen mit einem anderen Beispiel, in dem es aus meiner Sicht auch sehr deutlich geworden ist. Selbstbewusstsein bedeutet auch, ich bin mir ja so meiner selbst bewusst. Das bedeutet, ich reflektiere mit meinen bisherigen Strategien, mit meinen bisherigen Leuten, bin ich hierher gekommen und ich möchte aber woanders hin, also sollte ich etwas ändern. Da fällt mir immer dieser Case von Cargo Schmitz ein, die reflektiert haben, wenn wir hier Leute brauchen, die ein digitales Tool bauen, dann brauche ich mir vielleicht auch einen Personaler, der weiß, wie man solche Leute findet. Also haben sie nicht ihren herkömmlichen Logistikpersonaler damit beauftragt, das Team zusammenzustellen, sondern haben sich einen Ex-HRler von Zalando geholt. So, ja, also das ist auch Selbstbewusstsein. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Ich muss da aber nicht andere Wege gehen. Und das braucht es dann tatsächlich, ne?
Und nicht nur das braucht es, sondern es braucht ja auch die Fähigkeit, miteinander zu arbeiten, weil ihr sagt, Corporate Heroschaft ist ja auch ein Teamsport. Inwiefern genau?
Es gibt so eine sehr faktische Dimension dessen, und das hat was mit Komplexität zu tun und damit, dass Wertschöpfung, neue Geschäftsmodelle heute am Aufeinandertreffen zweier Fähigkeiten häufig passieren, also an Schnittstellen und auf einem Weg, dass allein die Komplexität nicht mehr zu beherrschen ist. Also schon, wenn du Materialübersicht haben willst, brauchst du heute mehr Expertentum, weil wir haben massiv steigende Komplexität, massiv steigenden Wissensschatz, der einsame, ich sage es jetzt bewusst, Mann auf dem Berg kommt mit einer Erfindung zurück. Das ist relativ unwahrscheinlich, weil es einfach viel zu viel ist, was an den Tisch gebracht werden muss, schon auf der Wissensdimension, um Innovation zu betreiben. Also Schnittstellenfähigkeit allein ist schon wichtig, weil, guck dir das nicht, ich nehme ein Beispiel Medizin und Pharma. Uns allen ist klar, dass die Krebsforschung, bei der wir versucht haben, mit Molekülen das Problem zu beenden und Krebs zu heilen, heute dieses Thema wohl eher an der Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz, Daten und Molekülen sehen wird. Heißt, der Pharmaforscher traditionellen Zuschnitts, der in Molekülen großartig ist, wird das Thema nicht mehr allein bewältigen können und damit den nächsten Sprung nicht hinbekommen. Und damit wird es schon aus dieser Wissenserweiterung Teamsport.
Genau, es gibt ja einer diesen Makroprozess. Also es gibt ja nicht dieses Veni, Vidi, Vici, ja, also genau wie Christoph ja gesagt hat, sondern es ist ja prozessual allein schon ein Teamsport, ja. Der Mitarbeiter aus der Vertriebsabteilung, der hat vielleicht eine Idee, weil er immer wieder ein bestimmtes Kundenfeedback gehört hat. So, dann braucht er ein Produkt. Das Produkt kann er nicht bauen, also braucht er jemand aus der Technik. Der kann das aber nicht allein entscheiden, sondern der braucht Budget, also brauchen wir die Führungskraft dazu. Ja, allein da prozessual sieht man ja schon, dass das geht, funktioniert nicht alleine. Und wenn es dann darum geht, so ein Prototyp zu entwickeln, da hat ja nun auch die Forschung definitiv erwiesen, dass diese heterogenen, diese crossfunktionalen, interdisziplinären Teams für diese Multiperspektivität sorgen, gute Prototypen zu bauen. Ja? Und deswegen ist auch der Intrapreneur aus meiner Sicht von der Persönlichkeitsstruktur jemand anderes als der Entrepreneur, weil der immer aus der zweiten Reihe agiert, ja, und mehr so moderiert und da eben nicht wie ein Jeff Bezos mit so einem Dampfhammer durch die Gegend läuft, so wird's gemacht. Dann, das ist nämlich genau nicht Teamsport, ja, sondern das ist Narzissmus in seiner Reihenform. Ja. Also und das deswegen.
Wolltest du nochmal loswerden?
Deswegen, den musste ich nochmal bringen. Aber das allein deswegen schon brauchen wir Teams, ja. Und auch diese Schnittstellenkompetenz, von der Christian völlig zu Recht spricht.
Nicht mal, wenn wir nach vorne gucken, wird es noch viel schlimmer. So, die Welt wird immer komplexer. Es gibt immer mehr Nischenfachgebiete. So, dieser Anspruch von, ich kann komplett überblicken, was es alles zu wissen gibt, der wird immer weniger wahr. So, der letzte Universalgelehrte hat schon gelebt.
Ja.
Was braucht es, um die Schnittstellenkompetenz zu erwerben?
Ja, das ist interessant, weil es das ist wirklich schwer, weil wir tatsächlich ja relativ viel auch Ausbildung, Weiterbildung und so sehen, die genau das Gegenteil davon tut. Wir leben in einem System, wo man eigentlich gegen die Intuition des Systems arbeitet, wenn man Schnittstellenkompetenz haben will, weil wir schon echt sehr siluisierte Ausbildungsberufe und Ähnliches haben. Also Neugier ist immer extrem hilfreich. Also das klingt so trivial, aber es ist eben eigentlich, muss mich darauf einlassen können, und eine gewisse Neigungsgetriebenheit. Ich glaube, eines der großen Probleme, warum, du hast von einem Automobilunternehmen gesprochen, Automobilunternehmen sich da so schwer tun, ist, weil ich eine sehr dogmatische Rezeption des anderen habe. Also der Verbrennungsmotor, Doktoringenieur, der ja häufig so einen Autokonzern führt, der hat nicht unbedingt eine Perspektive auf das andere, was positiv umarmend ist. Und ich glaube, da aus den eigenen Dogmen ist schon wirklich ein großer Wert. Und nicht zu sagen, alles, was nicht bumst und knallt, ist kein Motor, also kann EV nicht kommen.
Ja, und ich finde auch das mit dieser Neugier finde ich ganz wichtig, Christoph, weil in dem Moment, wo ich neugierig bin und wenn ich auch bereit bin, mich mal in die Profession des meines Kollegen reinzuarbeiten, dann ist das natürlich wieder Wertschätzung und ich verstehe den anderen besser und stelle in der Regel klügere Fragen. Allein damit, glaube ich, kann man schon viel erreichen. Das bedeutet, wenn ich als Vertriebsmitarbeiter überhaupt keine Ahnung habe davon, wie KI funktioniert, und ich will jetzt aber so eine KI-getriebene Sales-Pitch-Verbesserungs-App bauen, dann tue ich gut daran, mich mal damit zu beschäftigen, ja, wie funktioniert eigentlich so eine KI? Weil nur dann kann ich natürlich mit dem Menschen, der die produzieren soll, adäquat reden. So, ja. Also ich finde da, das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir auch mal versuchen zu verstehen, was macht der andere da eigentlich? Weil wenn ich dann eben nicht bei der ganzen Zahl, sondern vielleicht irgendwo in der dritten Stelle nach dem Komma anfange, dann wird das ein anderes Gespräch, der andere fühlt sich gewertschätzt. Das ist etwas, was ich glaube, wo Menschen gut darin werden, Schnittkompetenz aufzubauen.
Ich habe für euch beide eine Abschlussfrage. Und zwar, gerne der Reihe nach beantworten, wie in welcher Reihenfolge ihr wollt. Was würdet ihr tun, wenn ihr Arbeitsminister wärt? Welches Projekt würdet ihr als erstes umsetzen?
Ich glaube, dass ich tatsächlich dieses österreichische Modell von berufsbegleitendem Bildungs-BAföG etablieren würde, wie es in Österreich ist. Also Menschen ein BAföG dafür zahlen, dass sie, während sie schon mal gearbeitet haben, noch eine zweite Karriere machen. Also die ganze Frage von, wie setzt man Stimulanzien für lebenslanges Lernen und schafft Menschen die Sicherheit, dass sie ihre Karriere noch mal umbauen können. Und das wäre so der Kontext, den ich eigentlich am interessantesten finde, weil wir haben schon ein großes Problem, und das ist ein sehr deutsches Problem, wenig Incentive und wenig Struktur für lebenslang weiterlernen. Wir haben immer noch sehr diese Abfolge von, meine Lern- und Studierepisode ist vorbei und von jetzt werde ich für immer arbeiten. Und ich glaube, das aufzubrechen und das irgendwie einfacher zu machen, ist schon was ich als Bertus Bornschein machen würde.
Sehr cool. Bildungskarenz, auch großer Fan davon.
Ja, macht voll Sinn. Also so, weil wir kommen sonst nicht dahin, dieses ganze lebenslange Lernen mal in Praxis zu übersetzen, weil Menschen einfach zu wenig Incentive haben, es wirklich zu tun.
Danke dir.
Ich würde einen Fonds aufsetzen, der tokenbasiert Ideen prüft und umsetzt. Tokenbasiert deshalb, weil dann einfach das geistige Eigentum einfach geschützt ist und man dann dabei sehr niederschwellig damit arbeiten kann. Und nicht erst jetzt, was ja ganz häufig erforderlich ist, diese fürchterliche Bürokratie. Ja, ich muss mich erstmal irgendwo mit dem Lebenslauf vorstellen und erstmal ewig und einen Keks nachweisen, dass ich ja gut bin und dies und alles kann. Aber das könnte eine übergeordnete Ideenmanagement-Plattform sein, wo jeder, jede Ideen einbringen kann. Das kann mit dem eigenen Geschäft zu tun haben, es kann aber aus einer ganz anderen Branche kommen. So, und dann gibt's da Leute, die das prüfen. Und im schlimmsten Falle habe ich was gelernt, genau. Und im besten Falle kann ich damit Geld verdienen, kann damit einen neuen Job haben. Also das fände ich super, weil da bin ich mir ziemlich sicher, es gibt so viele spannende Ideen da draußen, die einfach versickern, weil die Leute sich nicht trauen, das irgendwo zu äußern, eben aus Scham und welchen Gründen auch immer. Und man sieht ja zum Beispiel diese beinahe Fehlermeldesysteme, ja, die ja aus der Luftfahrt kommen und die jetzt endlich auch in der Medizin adaptiert werden, wie unglaublich erfolgreich die sind, wenn es einen geschützten Raum gibt, wo die Leute sagen können, hoppla, beinahe wäre hier Folgendes passiert. So. Und ich glaube, wenn man ähnlich niederschwellig Ideen sammelt und die Leute befähigt, da mitzumachen, dann glaube ich, wird es uns durchaus besser gehen bald.
Vielen Dank an euch beide. Das Buch Corporate Heroes verlinke ich in den Shownotes. Vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart. Alles Gute für euch und bis bald.
Dankeschön.
Tschüss, danke.